Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Hey, wie schön, dass ihr da seid, obwohl Sommerferien sind. Es ist gut, dass doch nicht alle irgendwie in die Ferien abgedüst sind, sondern wir hier zusammenkommen können in der Matthäuskirche. Und wenn du vielleicht zu Besuch bist wegen der Sommerferien, dann freue ich mich, dass du da bist. Ich bin Philipp, ich bin einer der Pastoren dieser Gemeinde hier. Und am vergangenen Donnerstag haben wir uns getroffen als Pastoren, um über unsere Gottesdienste nachzudenken. Und wie es weitergehen kann, wie man sie weiterentwickeln kann. Nicht nur den 10 Uhr Gottesdienst, auch den 12 Uhr Gottesdienst. Und wir haben das ein bisschen anders gemacht, als man das vielleicht denken könnte. Wir haben uns nicht angeguckt, wie andere Gottesdienst machen, sondern wir haben uns angeguckt, wie haben die ersten Christen Gottesdienst gemacht. Und ich habe einen Teil davon vorbereiten dürfen und mir angeschaut, die ersten Gottesdienstabläufe aus dem Jahr 156. Und während ich das so las und mich vorbereitete, hatte ich den Wunsch, jetzt an diesen ersten drei Sonntagen in den Sommerferien mit uns die Kirchengeschichte durchzunehmen. Und wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, ich nehme mir manchmal zu viel vor. Und so habe ich das so gemacht. Ich habe ein Buch bestellt, Church History in Plain Language heißt das, von einem Professor für Kirchengeschichte von der Denver University, und habe angefangen zu lesen und gemerkt, okay, erstens ist das ein ziemlich dickes Buch. Und zweitens hatte ich mir dann noch keine Gedanken darüber gemacht, wie man jetzt 2000 Jahre Kirchengeschichte in drei Predigten packt. Und während ich so meistens auf dem Gymnastikball saß mit unserer Tochter Emilia in der Hand und versucht habe, das zu lesen, ist mir doch ein bisschen das aufgegangen. Und ich hoffe, dass es dich ermutigt. Ich hoffe, dass so wie wir als Pastoren am Donnerstag etwas lernen konnten von der Kirchengeschichte und von denen, die vor uns waren, dass du auch etwas mitnehmen kannst, ganz für dich persönlich, und wir als Matthäusgemeinde etwas für uns mitnehmen können. Denn das ist mein Wunsch, dass wir lernen von denen, die vor uns waren. Denn, und das ist uns in der Vorbereitung auch nochmal bewusst geworden, als wir über Gottesdienste nachdachten, hey, wenn wir hier Gottesdienst feiern, dann feiern wir nicht alleine Gottesdienst, sondern wir sind eingebettet in die Gemeinde, die in Bremen ist, die auch Gottesdienst feiert, in die Gemeinde, die jetzt in Deutschland Gottesdienst feiert, in die weltweite Gemeinde, die Gottesdienst feiert. Aber wusstest du, wir machen uns auch eins mit der himmlischen Gemeinde, die Gottesdienst feiert. Da, wo es heißt, in der Vision des Jesaja, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Das rufen sich die Engel permanent zu, und in diesem Gottesdienst, in den klinken wir uns ein. Und in diesem Gottesdienst, wo die, die vor uns gegangen sind, dabei sind, in diesen klinken wir uns ein. Wo ein Mose ist, aber wo auch diese vielen Kirchenväter sind, von denen wir jetzt sprechen. Und Hebräer 12, 1 und 2 drückt das so aus. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, die sind dabei, während wir hier Gottesdienst feiern, sehen sie auf uns und sehen, wie wir Gottesdienst feiern, und sie feiern auch Gottesdienst. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Wir feiern Gottesdienst. Und wir feiern Gottesdienst in einer Tradition, die 2000 Jahre alt ist und wo eine Gruppe von Menschen damals sich auf den Weg gemacht hat. Pfingsten kommt, und auf einmal werden 120 plus die Apostel werden auf einmal 3000 und ein paar Zerquetschte. Und heute sind es 2,2 Milliarden Menschen, die sich Christen nennen. 2,2 Milliarden Menschen, die sich Christen nennen. Also, mein Versuch heute, uns reinzunehmen in die ersten Jahre vom Jahr 33, Pfingsten, bis 590. Die, die gerade Abitur gemacht haben, denken sich vielleicht, oh nein, schon wieder Geschichte. Ich habe doch gerade erst das alles hinter mir gelassen. Ich habe die Bilder gesehen in Social Media. Einige haben sogar ihre Hefte verbrannt, demonstrativ, und gesagt, nie wieder Schule. Und kommen jetzt her am Sonntag und es gibt Kirchengeschichte auf die Ohren. Ich hoffe, du nimmst was mit für dich heute. Hey, wir fangen ganz vorne an. Das Jahr 33, der Heilige Geist kommt auf die Jünger Jesu an Pfingsten, die 12 Apostel herab, aber nicht nur auf die, sondern auch die 120 Geschwister, die mit ihnen waren. Und es kommen an diesem Tag in Jerusalem 3000 Menschen zum Glauben und die erste Gemeinde ist geboren. Und diese Christen sind unterwegs und am Anfang werden sie der Weg genannt und später spricht man auch von Ekklesia aus dem Griechischen, die Versammlung des Volkes Gottes. Und ihr Wachstum wird begleitet von Zeichen und Wundern, die geschehen. Und so wächst ihre Zahl rasant an zum Unmut der Juden. Und das, was passiert, ist, diese Apostel, die werden ins Gefängnis geworfen. Sie werden gesteinigt, sie werden verfolgt. Unter anderem von einem, der sich Saulus nennt, der dann aber Gott begegnet und der dann ab dann sich Paulus nennt. Und was dann passiert ist, ist, dass die Gemeinde in Jerusalem zerstreut wird durch diese Verfolgung auch und es gründen sich christliche Gemeinden in Samarien, Syrien, Zypern und Ägypten. Und die Apostel, die senden Abgesandte dorthin und es entstehen Beziehungen zu diesen Gemeinden. Und in Antiochia werden Jesus-Nachfolger zum ersten Mal Christen genannt. Von Christianos, also den Anhängern des Gesalbten. Das war eigentlich ein Schimpfwort und irgendwann haben die Christen gesagt, ja doch, sind wir, also nehmen wir das. Und ab dann hießen sie Christen. Und dieser Ort Antiochia wird auch zum Ausgangspunkt für viele Missionsreisen, die Paulus unternimmt, um das Evangelium auch den Nichtjuden zu bringen und den Auftrag von Jesus zu erfüllen, dass alle davon hören sollen. Bis an das Ende der Welt soll das Evangelium reichen. Und das kannst du alles nachlesen in der Apostelgeschichte. Er erreicht Mazedonien und damit zum ersten Mal Europa und auch Athen, dem Geburtsort der westlichen Zivilisation. Er gelangt nach Korinth und Ephesus, die heute in der Türkei liegen. Und schließlich kommt er nach Rom und kommt ins Gefängnis und verbringt dort 6-7 Jahre von 60 bis 67 im Hausarrest und schreibt von dort. Und in dieser Zeit bricht in Rom ein Feuer aus und der Kaiser Nero sagt, die Christen waren es. Die Christen waren das. Und es beginnt vielleicht eine der schlimmsten Zeiten der Verfolgung und Christen sterben als Märtyrer. Sie werden in großen Arenen wilden Tieren vorgeworfen. Sie werden gekreuzigt, falsch herum. Und es gibt diese Berichte davon, wie der Kaiser Nero nachts mit seiner Kutsche über so ein großes Areal gefahren ist und die Fackeln um ihn herum, das waren brennende Christen. Lebendige Fackeln. Und bis zum Jahr 70 ungefähr sind fast alle Apostel entweder auf diese Art und Weise umgekommen oder sie sind altersbedingt gestorben. Und das Jahr 70 ist so der Punkt, wo eigentlich die meisten der ersten Gemeinden übergeben worden sind. Von den ersten Aposteln hin zu ihren Nachfolgern. Aber das ist nicht das Ende. Sondern trotz der Verfolgung, obwohl die Apostel nicht mehr sind, geht es weiter. Und zwischen 70 und 312 breitet sich das Christentum rasant im Römischen Reich aus. Kommt nach Osten hin, sogar bis nach Indien, sogar bis nach China bereits in dieser Zeit. Und nach Süden erreicht es Afrika. Und das Christentum wird zu einer weltweiten Bewegung, weshalb sich das Christentum katholisch nennt. Denn katholisch bedeutet nichts anderes als universell. Hey, unser Glaube ist jetzt ein weltweiter Glaube. Es ist ein universeller Glaube, der allgemeingültig ist, weil alle Menschen sollen zu Jüngern werden. Deswegen sind wir katholisch. Und es gibt, wenn man sich Bücher durchliest, auch von Historikern, die nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben, die sagen, so richtig erklären lassen lässt sich das nicht, warum trotz dieser Verfolgung das Christentum so rasant wuchs. Das lässt sich irgendwie nicht erklären und doch gibt es Erklärungsversuche, die wir als Christen vielleicht etwas besser nachvollziehen können. Bruce Shelley, der dieses Buch geschrieben hat, der sagt, der nennt vier Gründe für das rasante Wachstum der Christen. Und er sagt, erstens, die ersten Christen, die waren dabei gewesen, als Jesus starb. Die hatten den Auferstandenen gesehen. 500 Augenzeugenberichte. Oder zumindest kannten sie jemanden, der dabei gewesen war. Und sie haben das bezeugt, weil sie sagten, ich habe das gesehen, das ist wahr, ich war dabei. Sie hatten eine Überzeugung und niemand konnte ihnen das nehmen, was sie doch gesehen haben. Deswegen sind sie mit dieser Überzeugung auch in den Tod gegangen. Das war das Erste. Sie hatten eine brennende Überzeugung. Das Zweite, warum das Christentum so wuchs, war, dass die Menschen damals sich nach ihrem Platz im Kosmos sehnten und aber irgendwie merkten, hey, das, was materiell ist, das, was körperlich ist, das ist irgendwie böse. Wir schaffen das nicht, wir kriegen das nicht zusammen. Und dann sahen sie und erlebten sie die Christen, wo sie merkten, die haben Seelenruhe. Die haben ihren Platz gefunden. Die wissen, wo sie hingehören. Das war das Zweite. Die Botschaft von Jesus war eine Botschaft, die die Bedürfnisse und Sehnsüchte der Menschen der damaligen Zeit total traf. Und das Dritte war, dass die Liebe der Christen hat Leute umgehauen. Die Liebe der Christen hat sie beeindruckt, wie sie sich gekümmert haben um die Armen, um die Witwen, um die Waisen, wie sie in die Gefängnisse gegangen sind und wie sie Hilfe organisiert haben, wenn Hungersnöte da waren, wenn Erdbeben da waren und auch in Kriegen. Und Arme, die sich keine Beerdigung leisten konnten, wurden von Christen beerdigt. Warum? Weil einer sagte, kein Ebenbild und Geschöpf Gottes sollte einfach weggeworfen werden. Die Liebe der ersten Christen, die hat die Leute umgehauen. Der Kaiser Julian, der beschwerte sich sogar, er sagte, hey, er wollte eigentlich die römische Religion wiederbeleben, aber er sagte, hey, die Liebe von den Christen, da kommen wir nicht gegen an. Hier in Rom, wo er war, er sagte, hier in Rom, es gibt keinen einzigen jüdischen Bettler. Die Christen kümmern sich um die. Es gibt keinen, der hier Not leiden muss. Und unsere eigenen römischen Bürger, denen wird nicht geholfen. Denen helfen wir nicht. Die Liebe der ersten Christen hat viele beeindruckt. Und das Vierte war, wenn Christen nicht nur verfolgt und gefangen genommen, sondern öffentlich hingerichtet wurden, dann waren sie ein Zeugnis. Diese öffentlichen Hinrichtungen fanden vor Tausenden von Menschen statt und die haben mitbekommen auf die Art und Weise, was diese Christen glauben. Und viele wurden teilweise sogar bei diesen Hinrichtungen gläubig und haben sich bekehrt, weil sie merkten, hey, diese Überzeugung, die sie haben, diese Gewissheit, die diese Menschen haben, die in den Tod gehen, da muss was dran sein. Die Stimme eines Märtyrers ist die von Polycarp von Smyrna, der im Jahr 156 für sein Bekenntnis zu Jesus öffentlich hingerichtet wurde. Und er wird angeklagt und der Prokonsul sagt, schwör doch ab. Und er sagt, 86 Jahre diene ich diesem Jesus und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinem König und Erlöser lästern? Und nach einigen Wortwechseln und kurz vor seiner Hinrichtung sagt dieser Polycarp dann, Herr, ich preise dich, dass du mich dieses Tages und dieser Stunde gewürdigt hast, sodass ich unter der Schar der Märtyrer teilnehme an dem Kelche deines Christus, um zu ewigem Leben aufzuerstehen. Möchte ich unter die Zahl der Märtyrer heute von dir aufgenommen werden als ein fettes, wohlgefälliges Opfer. Römer 12, 1 und 2, ne? Das ist das, was er sagt, bevor er dann umgebracht wird. Krasse Überzeugung. Das ist wirklich passiert mit diesem Jesus. radikale Liebe. Selbst in der Verfolgung festhalten an ihm. Das ist das, was das Christentum hat so wachsen lassen. Aber bei all dem Wachstum gab es auch, und das ist häufig so, wenn etwas wächst, das kennst du vielleicht aus deinem Garten, da gibt es auch Wildwuchs. Und so war das damals auch so. Und es war gar nicht so leicht, das wieder einzufangen. Einen Vorgeschmack davon bekommst du in den Briefen von Paulus, wo es Diskussionen in den ersten Gemeinden gibt. Und es hat sich fortgesetzt und er versucht, das wieder zu ordnen. Und deshalb wurde zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert wurde der christliche Glaube so ein bisschen festgezurrt, sage ich jetzt mal so. Ich habe eigentlich ein paar Beispiele mitgebracht, wie dieses Festzurren aussah, dieser wachsenden Bewegung. Der Kanon der Bibel wurde finalisiert. Aus 190 stammt der Kanon Muratori. Und da gibt es Fragmente, die das bezeugen, dass zu der Zeit es eigentlich schon die komplette Bibel gab, mit all den Büchern, die wir auch heute kennen, des Neuen Testaments. In dieser Zeit des Wildwuchses entwickelt sich auch das, was wir heute Theologie nennen. Was ist Theologie? Theologie bedeutet, wie können wir Menschen Gottes Wort verstehen, lehren und predigen in unserer Sprache. Das ist Theologie. Was sich auch festigte, war das, was man Orthodoxie nennt. Also was ist eigentlich das, was wir glauben? Was ist eigentlich die vorherrschende Meinung darüber, was Gottes Wort meint und was es nicht meint? Und diese Orthodoxie wurde auch festgehalten in dem, was wir Bekenntnisse nennen. Wenn wir unser Glaubensbekenntnis sprechen, dann tun wir das auch, weil wir Dinge festhalten und sagen, das ist das, was Gottes Wort sagt, nichts anderes. Eines der ersten Glaubensbekenntnisse ist das von Nikäa und das stammt aus dem Jahr 325. Da kamen 200 bis 300 Bischöfe zusammen, um das einmal runterzuschreiben. Und der größte Wildwuchs dieser Zeit war, dass die Leute sagten, Jesus kann nicht gleichzeitig ganzer Mensch und ganzer Gott gewesen sein. Weil der Mensch, das Materielle ist böse und das Göttliche hat doch mit dem Bösen nichts zu tun. Da gab es verschiedene Glaubensrichtungen, die das in Frage stellten. Deswegen lautet das erste Glaubensbekenntnis auch so. Und hör mal genau hin, du kennst das apostolische Glaubensbekenntnis, aber da sind ein paar Dinge eingefügt, wo du merkst, sie haben gerungen darum, dass Jesus wirklich ganzer Gott und ganzer Mensch war. Ich lese euch das einmal vor. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist. Das heißt, aus dem Wesen des Vaters. Gott aus Gott, Licht aus Licht. Wahrer Gott aus wahrem Gott. Gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist. Der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen ist und Fleisch geworden ist. Mensch geworden ist, gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist. Aufgestiegen ist zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Und an den Heiligen Geist. Und dann gibt es einen Einschub. Da merkt ihr, was da los war. Diejenigen aber, die da sagen, es gab eine Zeit, da er nicht war und er war nicht, bevor er gezeugt wurde und sei aus dem Nichtseienden geworden. Oder die sagen, der Sohn Gottes stamme aus einer anderen Hypostase oder Wesenheit oder er sei geschaffen oder wandelbar oder veränderbar. Die verdammt die katholische Kirche, um das nochmal klarzustellen. Sagen wir so nicht mehr auf, ne? Brauchen wir nicht mehr aufsagen, weil diese ersten Bekenntnisse sich durchgesetzt haben. Seid ihr noch mit mir? Okay, sehr gut. Also, eine Zeit des Wildwuchses, aber auch des allgemeinen Wachstums der Christenheit und eine Zeit der Verfolgung. Und dann gab es die Verfolgung, die nahm mal zu und mal wurde sie ein bisschen weniger. Im Jahr 250 kam der Kaiser Decius und der sagte, okay, mir reicht's jetzt. Und er hat alle römischen Bürger einbestellt und gesagt, ihr müsst jetzt kommen und ihr müsst mir und den römischen Göttern opfern. Und wenn ihr das getan habt, bekommt ihr eine Bescheinigung ausgestellt und alles ist gut. Und die Christen haben sich natürlich geweigert in dieser Zeit. Und er hat sie zum Staatsfeind erklärt und wieder wurden Christen gefoltert und getötet, wie das vielleicht auch zur Zeit von Nero um 70 herum war und jetzt wieder der Fall war. Und es ist interessant, nur einige Jahre später kommt ein neuer Kaiser, Konstantin, im Jahr 312 und der bekehrt sich. Der bekehrt sich. Der in einer Vision sieht er das Christuszeichen und ihr seht es dort oben, das sogenannte Giro, das, was wie ein P und ein Kreuz aussieht, was du übrigens auch links von unserem Haupteingang findest. Guck da mal drauf. Und hinter mir auch. Und er sieht das in einer Vision und hört durch dieses, in Klammern Zeichen, Siege. Und er zieht mit diesem Zeichen in einen Kampf und er gewinnt den Kampf und er sagt, okay, ich bin jetzt mit Christus unterwegs. Und man streitet darüber, ob das ein strategischer Move war oder ob er sich wirklich bekehrt hat, wie dem auch sei. Er macht, Kaiser Konstantin macht aus einer verfolgten Minderheit auf einmal die Staatsreligion im Römischen Reich. Christen können jetzt öffentlich predigen. Und er lässt Kirchen bauen und die erste Kirche, die er gebaut hat und die heute noch steht in Istanbul, ist die Hagia Irene. Kannst du hier sehen. Im Vergleich zur Hagia Sophia ist das immer noch eine Kirche. Wenn du mal nach Istanbul reisen solltest, schau es dir an. Auf einmal können Christen öffentlich predigen. Auf einmal gibt es große Kirchengebäude, wo sie sich versammeln. Auf einmal ist es angesagt, Christ zu sein. Vorher bist du dafür gestorben. Jetzt, wenn du mächtig sein willst, wenn du Ansehen haben möchtest, bist du Christ. Und viele Christen haben darüber gejubelt, so wie du vielleicht auch irgendwie hoffst und sagst, ey, ich hoffe, dass die das alle nochmal erkennen, dass Deutschland irgendwie nochmal seine christlichen Wurzeln wiederentdeckt und dass alle Christen werden. Vielleicht ist das auch so dein Wunsch und du ringst mit jeder einzelnen Regierungsentscheidung und du betest für die Obrigkeit und du wünschst dir das, dass es wieder in wird, Christ zu sein. Du wünschst dir, dass wenn du es sagst am Arbeitsplatz, die Leute sagen, was für ein cooler Typ. Der ist Christ. Wie wäre das, ne? Und so war das damals auch. Auf einmal war das in, Christ zu sein und die Leute haben sich gefreut, aber was das gemacht hat, ist auch, es hat die Kirche verändert. Vorher waren dann nur diese überzeugten Christen, die sogar für Jesus und für das Bekenntnis und Zeugnis von ihm in den Tod gegangen sind. Nun haben sich Leute Christen genannt, die einfach mächtig sein wollten. Auf einmal gab es Namenschristen, die sich Christen nannten, aber gar nicht so gelebt haben. Aber auf diese Art und Weise hat sich das Christentum ausgebreitet und ich habe dir eine Karte mitgebracht, wo wir dann so gestanden haben. Du siehst in Rot das Römische Reich und du siehst, wo überall das Christentum vorgedrungen war. Und an diesem Punkt mache ich so ein bisschen einen Cut in der Kirchengeschichte und wir sind jetzt von einer Bewegung, die klein gestartet ist, sind wir, wenn du dieses Bild siehst, sind wir bei fast 38 Millionen Christen von 0 auf 100 sozusagen. Aber es gibt zwei Personen, die haben darauf unterschiedlich reagiert. Dass es auf einmal in war, Christ zu sein. Darauf, dass die Welt auf einmal auch irgendwie in die Kirche einzog und nicht nur die Kirche die Welt erobert hat. Und die eine Person wirst du kennen und die andere Person wirst du bestimmt nicht kennen. Ich bin mal gespannt, wer sie kennt. Wer hat schon mal von Amar Synclectica gehört? Okay, nicht so viele. In der katholischen Kirche ist das eine Heilige, sowie auch Augustinus, auf den ich gleich zu sprechen kommen möchte. Aber Amar Synclectica wächst auf in Alexandria. Wenn du die Karte vorher gesehen hast, dann kannst du sozusagen sehen, unten Nordafrika, da kamen Christen hin und da wächst sie auf in einer wohlhabenden Familie. Aber das, was passiert ist, ihre Eltern und ihre zwei Brüder, die sterben ganz früh, als sie noch jung ist. Aber als sie noch jung war, sie war wunderschön, hatte sie ohne Ende Heiratsanträge. Aber sie wollte nicht heiraten. Das, was von der ägyptischen Gesellschaft erwartet wurde, früh zu heiraten, das wollte sie nicht. Und sie hat alle Heiratsanträge abgelehnt. Und jetzt stand sie da, ihre Eltern gestorben, ihre Brüder gestorben und sie war auf einmal als Erbin Single und stinkreich. Gute Voraussetzung. Single und stinkreich. Und was hat sie gemacht? Sie hat ihr ganzes Erbe genommen und an die Armen gegeben. Und sie hat gesagt, hey, das, was hier passiert, das Christentum breitet sich aus und alle möglichen Leute nennen sich Christen und dieser Trubel der Welt und diese Vermischung von den Dingen, ich komme darauf nicht klar. Sie hat gesagt, ich möchte verheiratet sein, aber ich möchte nur mit meinem Jesus verheiratet sein. Ihr Lieblingsvers ist Hohelied 2, Vers 6. Mein Freund ist mein und ich bin sein. Das ist das, was sie sich gewünscht hat. Nur mit Jesus verheiratet sein. Und so gibt sie ihr ganzes Erbe an die Armen und zieht mit ihrer kleinen Schwester, sie hatte noch eine kleine Schwester, die übrig war, die aber auch blind war, und zieht mit ihrer kleinen, blinden Schwester raus aus der Stadt in die Familiengruft und zieht dort ein. Sie geht auf Abstand zu den Erwartungen der Gesellschaft, wo sich Leute auf einmal Christen nennen, aber sich irgendwie nicht christlich verhalten, um mit ihrem Jesus zu sein. Und sie spricht davon, dass man im Leben dreimal geboren wird. Zuerst aus dem Mutterleib in das Leben kommt, dann durch die Taufe in das Leben aus Gnade, was Jesus schenkt. Und als drittes, und deshalb geht sie in die Höhle, in die Gruft, dass man geboren wird durch geistliche Disziplin in das Leben im Reich Gottes hinein. In das Leben, was er für uns vorgesehen hat. Und Amartya Klektikar war bekannt dafür, dass sie ganz tolle Bilder benutzt hat. Und sie sagt, hey, willst du Christ sein? Wenn du von neuem geboren bist, wenn du getauft bist und jetzt bist du Christ und versuchst irgendwie deine Erlösung irgendwie auszuarbeiten sozusagen, dann sagte sie, hey, das ist wie, wenn man Feuer machen will. Zuerst ist da viel Rauch und deine Augen fangen an zu tränen und irgendwann ist da das Feuer. Sie sagte, so ist das Christsein auch. Das, wenn wir an uns arbeiten, dann merken wir, da sind viele Dinge, die gehören da nicht hin und dann kommen viel Tränen. Dann ist da viel Rauch, dann ist da viel Nebel und wir blicken nicht, Jesus, was willst du mit uns? Aber am Ende ist da das Feuer, was brennt. Und sie sagt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hebräer 12, 29. Das ist ihre Antwort auf das Christentum, was sie nicht mehr einordnen kann. Und ihr Wunsch, mit Jesus zu sein, trotzdem. Und obwohl sie zurückgezogen ist in dieser Gruft, die Amartya Klektikar ist trotzdem für Menschen da. Es kommen nämlich immer mehr Menschen auch zu ihr raus, gehen in die Wüste, vor allem Frauen, und kommen und bitten um Rat und sie weist sie nicht davon, sondern sie ist für sie da, deswegen wird sie auch Wüstenmutter genannt. Sie ist da für die, die auch sagen, ich habe Schwierigkeiten in dieser Welt, Jesus nachzufolgen. Hast du einen Rat für mich? Und vielleicht geht es dir auch so, vielleicht sagst du, hey, ich will Christ sein, aber in dieser Welt, das, was Jesus sich wünscht für mich und das, was die Welt sich von mir wünscht, das kriege ich manchmal nicht auseinanderdividiert und ich möchte mich zurückziehen. Dann rate ich dir, lies ein paar der Dinge, die sie geschrieben hat, wie man sich zurückziehen kann, ohne dass du direkt in eine Familiengruft ziehen musst. Es sind Kleinigkeiten. Ich hatte jetzt, weil ich so viel lesen musste, hatte ich entweder unsere Kleine auf dem Arm und habe gelesen oder ich habe mir einfach auf YouTube Videos über diese Person angehört. Und manchmal ist sich die Kopfhörer ins Ohr tun, wie aus der Welt auszusteigen und was anderes hören, was Jesusmäßiges hören. Amazon Klektiker antwortet so auf das, was passiert, auf diese rasante Ausbreitung des Christentums. Und dann ist da die andere Person, die ich dir vorstellen möchte, Augustinus von Hippo. Und vielleicht sagt die Person dir doch nichts, dann möchte ich dir sagen, es gibt nicht wenige Theologen, die sagen, nach Paulus kam keiner mehr, der so bedeutend war wie Augustinus. Noch nicht mal Luther kommt an ihn ran. Es gibt nicht wenige, die das so sagen. Und Augustinus von Hippo, der ist völlig anders. Der reagiert ganz anders auf die sich öffnende Welt vor ihm. Sein Vater ist ein Beamter, kein Christ. Seine Mutter eine hingegebene Christin. Aber sie lässt ihn so ein bisschen sein Ding machen. Und sie leben in Tagaste im heutigen Algerien. Und die Eltern wollen, dass Augustinus eine gute Ausbildung macht, wie gute Eltern das so auch wollen. Und sie schicken ihn in die Stadt. Aber mit 16 Jahren stirbt sein Vater und er kommt zurück nach Hause und wird Teil einer Straßenbande. Ist so ein bisschen lost. Und er treibt es bunt, auch mit vielen Frauen, und eine schwängert er schließlich und sie bekommen einen Sohn. Und er spricht zu der Zeit durchaus schon Gebete, aber das Gebet, was er spricht, das klingt so: Gib mir Keuschheit und Enthaltsamkeit, aber jetzt noch nicht. So war der drauf. Und er ist zwar jung und dumm, aber er ist nicht dumm von seinem Intellekt her. Und so fällt ihm eine Schrift des lateinischen Autors Cicero in die Hand, als er 19 Jahre alt ist. Und er liest das und er merkt, ey, da ist so viel Weisheit drin und eine Sehnsucht, ein Wunsch nach Weisheit wird in ihm geweckt. Hey, wenn ihr eure Kinder oder Enkelkinder gerade nach dem Abi so ins Leben entlassen habt, und sie treiben es vielleicht bunt und sie gehen in die Stadt und du denkst dir nur, okay, wie soll das werden? Es gibt die Möglichkeit, dass denen irgendwann so eine Schrift in die Hand fällt mit 19 und sie sagt, oh, ich will doch was mit meinem Leben machen. Und so ist es bei Augustinus, der sagt, oh, Weisheit, ich möchte mehr wissen, ich möchte diese Weisheit, die ich hier bei Cicero lese. Und er nimmt sich eine Bibel und was passiert? Er bekehrt sich nicht. Sondern er liest das und sagt, ey, diese Grausamkeit im Alten Testament, ich kann damit gar nichts anfangen, und er legt die Bibel wieder weg. Und dann probiert er, wie sich junge Menschen so ausprobieren, probiert er den Glauben einer christlichen Sekte aus, die zwar an Jesus glaubte als Gott, aber eben nicht als Mensch, und wo sie glaubten, Jesus hilft uns, dass wir im Leben so die Dinge überwinden und selbst erlösen können, und diesem Glauben folgt er jetzt erstmal 9 Jahre nach. Und er wird immer besser und besser als Lehrer und so wird er versetzt. Aus Algerien kommt er nach Rom und schließlich landet er in Mailand. Und dann hört er, weil er das lehrt, wie man gut sprechen kann, Rhetoriker ist. Und er hört von einem, der richtig gut reden kann, nämlich Bischof Ambrosius. Und er geht in seinen Gottesdienst und sagt, okay, ich muss diesem Typen zuhören, weil der ist begnadet in dem, was er so redet. Und er wollte sich eigentlich nur ein bisschen Rhetorik abgucken. Aber Ambrosius zeigt ihm, wie man das Alte Testament lesen kann auf Jesus hin. Und er versteht auf einmal, wer dieser Jesus war. Aber er kämpft immer noch mit seinen Leidenschaften. Auch in Mailand treibt er es bunt. Er verlässt seine Frau, war es ja nicht, sondern seine Konkubine, mit der er das Kind hatte, nimmt sich eine neue. Also weiter geht's bunt in seinem Leben ab. Und eines Morgens wacht er auf und wird von einem Freund besucht. Der klingelt an seiner Tür. Und der erzählt ihm, hey, weißt du was? Du bist ja auch so ein Typ, der das Richtige will, aber der mit seinen Leidenschaften irgendwie nicht klarkommt. Es gibt Leute, es gibt so eine Amazon Klektiker und noch so ein paar andere. Also er hat nicht Amazon Klektiker genannt, aber er hat solche Leute genannt. Es gibt Leute, die gehen einfach in die Wüste. Es gibt Leute, die haben alles, was sie besitzen und was sie vielleicht versucht hat, einfach los abgegeben und sind in die Wüste gegangen. Und als er das hört, Augustinus das hört und sagt, ey, ich habe alles. Ich bin ein anerkannter Lehrer, ich habe Wohlstand, aber ich kann mich von meinen Leidenschaften nicht lossagen. Und da sind Menschen, die haben alles abgegeben. Die wählen die Armut, die gehen in die Wüste und sie schaffen das. Da wird er beschämt. Er schämt sich richtig. Und er geht raus in den Garten, also er war in so einem Haus und es hatte so einen Hinterhof, er geht in den Garten raus und er fängt an zu schreien. Er schreit, warum habe ich diese Leidenschaft, warum habe ich diese Lust, warum werde ich dem nicht Herr? Und er kämpft richtig und wie so ein Verrückter schreit er darum. Weil er kämpft damit und er kämpft mit sich selbst und auf einmal hört er eine Stimme. Auf einmal hört er eine Stimme. Nimm, lies. Eine Kinderstimme. Und er versteht genau in diesem Moment, dass es Gott ist, der zu ihm sagt, schlag dieses Buch nochmal auf. Und das Erste, was du liest, lies das ganz bewusst. Und das, was er aufschlägt, ist Römer 13, 13 und 14. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Und er liest das und er sinkt zusammen und weint. Und etwas passiert in ihm. Tiefer Friede kommt in sein Herz. Und Ostern darauf lässt er sich mit seinem Sohn taufen, bei diesem Bischof Ambrosius. Und er will nach Hause, er kehrt nach Hause zurück und sagt, okay, ich will jetzt nur noch für diesen Jesus leben. Und so wie Amasin Klektika auch, möchte er das eigentlich in der Abgeschiedenheit tun. Er möchte eigentlich, Kloster kamen damals auf, wo die, die gesagt haben, wir wollen raus aus dieser Welt, sich versammelt haben. Und er will eigentlich ins Kloster gehen. Aber weil er so ein guter Redner war und weil er bekannt war, wird er gegen seinen Willen ordiniert. Und gegen seinen Willen wird er Bischof. Und Gott gebraucht ihn trotzdem, auch wenn er das nicht wollte. Und er verfasst viele Schriften und gilt noch heute als der Doktor der Gnade, weil er zum Beispiel über die Erbsünde geschrieben hat. Einer der ersten war und das, was wir glauben, auch begründet und ausgeführt hat. Und geschrieben hat, warum Menschen allein durch Gnade gerettet werden können, weil er das so erlebt hat. Deshalb gilt Augustinus einerseits als der, der die Kirche geeint hat, deswegen verehren ihn die Katholiken, und andererseits als Doktor der Gnade und Vorreiter von Luther, deshalb finden die Protestanten ihn auch gut. Augustinus hat 5 Millionen Wörter geschrieben. Und ein Historiker hat gesagt, wer behauptet, alles von Augustinus gelesen zu haben, der lügt. Weil er mehr geschrieben hat, als ein Mensch lesen kann. Und nach all diesem Erleben zieht er folgenden Schluss. Es gibt so viele Zitate von ihm, aber ich habe euch eins mitgebracht. Er sagt, ich habe Cicero und Plato gelesen und in ihren Schriften viel Weisheit entdeckt. Aber keiner der beiden hat gesagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich schenke euch Ruhe. Ich weiß nicht, wo du stehst gerade in deinem Glauben als Christ, ob ganz am Anfang oder du schon viele Jahre Christ bist. Ich weiß nicht, ob du gerade brennst vor Leidenschaft und sagst, ich würde für diesen Jesus auch in den Tod gehen. Oder du sagst eigentlich eher, ich bin gefangen in den Leidenschaften. Und ich komme damit nicht zurecht. Ich gehe auch manchmal durch meinen Vorgarten und schreie. Meine Nachbarn haben schon den Arzt gerufen. Vielleicht schreist du auch einfach im Inneren und sagst, hey, Christ zu sein in dieser Welt ist unheimlich schwer. Ich möchte dich ermutigen heute, von diesen Persönlichkeiten der Kirchengeschichte, von unseren Vorvätern und Müttern zu lernen. Die ersten 500 Jahre der Kirche sind geprägt von viel Leidenschaft. Und vielleicht brauchst du diese Leidenschaft zurück, diese Leidenschaft für das Zeugnis von Jesus. Diese Überzeugung, ja, Jesus, du bist wirklich ans Kreuz gegangen und du bist wirklich auferstanden. Diese Überzeugung, die die ersten Christen hatten, für die sie sogar gelitten haben. Und vielleicht sagst du, ne, das ist nicht das, was ich brauche, aber ich bin so ein Christ und ich schwimme so mit und ich freue mich, dass ich Teil der Matthäusgemeinde bin, denn hier ist es in, Christ zu sein. Hier ist es in, in den Gottesdienst zu gehen. Sonst ist es eigentlich nicht so in. Aber du schwimmst mit und du tust und eigentlich sieht es bei dir in deinem Leben ganz anders aus. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Dann lade ich dich ein, dass du sagst, hey, ich möchte neu ergriffen werden von diesem Jesus. Ich möchte neu meine Leidenschaften wegrichten von der Welt und hin zu dir. Ich möchte sagen können, so wie Amos Eklektiker, du bist mein, ich bin dein, ganz. Ich möchte sagen können, es gibt so viel Weisheit in dieser Welt, aber es gibt keinen, der sagt, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich wünsche uns, dass wir das erfahren, dass du das so erfährst, da wo du bist. Das ist das, was die Christenheit hat wachsen lassen auf fast 40 Millionen Menschen. Und damals lebten nur 220 Millionen auf der Welt ungefähr. Innerhalb kürzester Zeit. Dieser Jesus ist anders. Dieser Jesus trifft tief ins Herz. Und dieser Jesus verändert unsere Leidenschaften hin zu ihm, wenn du ihn lässt. Amen. Ich möchte beten. Herr, danke, dass wir Gottesdienst feiern und das tun mit denen, die vor uns waren. Dass wir das tun, umgeben von himmlischen Zeugen. Dass wir das tun, während die Engel im Himmel dir singen, heilig, heilig, heilig. Und wir danken dir für die Schultern, auf denen wir stehen. Und wir danken dir, wie du, Jesus, das, was du erreicht hast am Kreuz von Golgatha, wie du diese Überzeugung hast wachsen und die Verfolgung der Zeit hast überstehen lassen. Und wir danken dir für die Polykaps und die anderen Märtyrer, die vor uns gegangen sind und die daran festgehalten haben und gesagt haben, das ist wirklich gewesen und niemand kann mir das nehmen. Schaff du in uns neu diese Überzeugung, Jesus, dass du als ganzer Gott, ganzer Mensch wirklich für unsere Schuld gestorben und wieder auferstanden bist. Und Herr, du siehst, wie wir uns wünschen, als Christen angenommen zu sein, in zu sein in dieser Welt, so wie das geschah, als Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion machte. Aber du siehst auch, wozu das geführt hat, wie die Welt Einzug hielt in die Kirche. Und du siehst, wie die Welt Einzug hält auch in unser Leben. Reinige du uns. Richte du unsere Leidenschaften neu aus auf dich. Lass du uns dir neu verschreiben. Und da, wo wir uns zurückziehen müssen im Alltag, aus dem Lärm dieser Welt, vielleicht nicht in eine Höhle, aber da, wo wir Kopfhörer aufsetzen oder uns einfach mal rausziehen müssen, da zeig uns, wann das dran ist. Und zeig uns Möglichkeiten, das zu tun, um ganz mit dir zu sein, denn wir sind dein. Und wir wollen es bleiben. Verändere du unser Herz, dass es nicht mehr ungeteilt ist, sondern schenke du ein neues Herz, was dich liebt, was voll Leidenschaft ist, nur für dich. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.